Einen kurzen Moment dachte ich gerade schon, ich muss jetzt mit Tobi auf dem Arm predigen. Ich liebe meine Kinder, aber es gibt Momente, in denen ist man sie doch gerne los. Sind wir gleich schon beim Thema Gericht, ne? Sowas darfst du nicht denken als Papa. Ihr richtet über mich. Was für ein Rabenvater. Genau, so hätte ich es gern, genau. Ja, so stelle ich mir das jetzt auch vor. Und dann kann ich wieder über euch richten. Was für eine Gemeinde, die so schlecht über mich denkt. Ihr kennt diese Geschichte mit dem Mann und dem Hammer, gell? Der zum Nachbar rüberläuft, der sich erst in alles reinsteigert, dann zum Nachbar rüberläuft und sagt, ich will deinen blöden Hammer gar nicht. Ja, wenn ihr sie nicht kennt, dann habe ich euch jetzt abgehängt. Ich erzähle sie jetzt trotzdem nicht. Dann müsst ihr es googeln. Ja, wir nähern uns dem Ende des Kirchenjahres. Habt ihr wahrscheinlich gemerkt, oder? Habt ihr schon Raclette vorbereitet? So, weil eigentlich ist das ja unser, das ist jetzt ja das, das ist das Ende des Jahres. Und dann gibt's noch das, wo es die Welt feiert. Das andere Ende des Jahres. Und dann gibt's noch ein drittes Ende des Jahres, das, wenn die Schule es feiert. Die Sommerferien und so. So, aber wir haben jetzt noch einen Sonntag. So, und was kommt kurz vorm Ende? Kurz vorm Ende? Kurz bevor alles rum ist? Immer? Ja, noch ein bisschen davor. Also heute? Ja, heute? Also, kurz bevor das Ende kommt, müssen ja irgendwie noch, also, wenn man aufs Jahresende schaut, nicht auf das Kirchenjahresende, kurz vorm Ende, da kommt immer die Phase, wo die ganzen, da haben alle, glaube ich, alle Angestellten richtig Bock drauf. Also, Inventur. Weihnachten kommt auch noch, das stimmt. Und das Weihnachtsgeld, ich wollte Weihnachtsgeld sagen. Die Inventur kommt nach Weihnachten, genau. Das ist das Eklige, was noch kurz vor dem Jahresende kommt. Und wisst ihr was? Das Kirchenjahr macht das auch. Und das finde ich tatsächlich eigentlich eine gute Stelle. Da geht es kurz vor Ende des Jahres nochmal um das, vor was es kurz vor Ende der Zeiten geht. Ums Gericht. So, also heute Morgen einfach mal ein bisschen Weltgericht, oder? Ich glaube, das können wir uns auch mal zumuten. Und zwar deshalb, weil wir, wenn wir es ganz ausblenden, auch ein Stückchen einseitig werden. So, nach dieser fiesen Vorrede, ich habe euch gleichzeitig einen sehr gnädigen Text rausgesucht. Aber wenn wir anschauen, dass es trotzdem, es gibt einfach in der Bibel diese Momente, wo es auch um dieses letzte Gericht geht. Wo es um dieses letzte Richten geht. Und das dürfen wir uns auch, glaube ich, als Christen bewusst machen. Dass da noch was ist. Und egal, ob wir jetzt Prämillennialisten oder Postmillennialisten sind, ob wir davon ausgehen, dass wir das noch erleben oder dass wir da schon entrückt sind, Jesus spricht es mit einer großen Klarheit, dieses Thema, immer wieder an. Auch, dass es kommen wird. Und wenn ich ihn richtig verstanden habe, auch, dass wir dem nicht ganz entgehen. Also er sagt nicht die einen und die anderen, sondern er spricht von diesem Gericht und er warnt auch davor. Und gleichzeitig glaube ich, dass wenn wir die Gnade in Christus ernst nehmen dürfen, dass wir vor dem Gericht keine Angst haben müssen. Weil das wäre dieser Doppelschritt. Also ja, aber dieses Gericht, es existiert. Und nicht davon zu sprechen, wäre unredlich. Und so zu tun, als gäbe es es nicht, weil es in unsere Zeit nicht mehr reinpasst, wäre auch unredlich. So einen Gerichtstext. Und zwar ist es in diesem Fall die Epistel zum heutigen Sonntag. Also der Brieftext habe ich euch heute mitgebracht, Römer 14. Da heißt es, ich lese jetzt mal den etwas größeren Kontext ab Vers 8. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Also das ist erstmal die Ausgangssituation. Wir haben es mit einem Herrn zu tun, der gelebt hat und gestorben ist, nicht damit alles so nett sei, sondern dass er Herr sei. Ein alles bestimmender Gott über Lebende und über Tote. So, und jetzt geht's weiter. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Also nicht ich, sondern du, ja? Oder was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, und jetzt zitiert hier Paulus Jesaja: So wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. So wird nun jeder für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder ein Ärgernis bereite. Wunderschön übersetzt hier, oder? So viel richten in einem Satz. Das muss man erstmal unterbringen. Ich glaube, und das sagt uns Paulus hier auch, dass es zu den unverrückbaren Überzeugungen unseres Glaubens gehört, dass ein Teil unserer Strahlkraft als Christen, als Gemeinde, als Leib Christi daher kommt, dass wir das mit dem Wir werden nicht gerichtet ernst nehmen in unserem Miteinander. Und dass wir nicht übereinander richten. Und dabei ist ungefähr dieser Appell, den Paulus hier an uns formuliert, oder eigentlich an die Gemeinde, die hier ganz bewusst in diesen Kontext rein, das ist einer, der im Neuen Testament ganz oft an verschiedenen Stellen aus verschiedensten Mündern ertönt. Also von Jesus selbst: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Das ist ganz schön drastisch. Und der Jakobusbrief, der fordert uns ebenfalls dazu auf, dass wir uns nicht zum Richter über Brüder und Schwestern aufschwingen. Und hier entfaltet Paulus ja diese Gedanken. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben: So wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. So wird nun jeder von uns selbst für sich selbst vor Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Das kennen wir schon so gut, gell? Dass man sich gar nicht mehr fragt, wie kann denn das sein? Wie kann denn das so zentraler Bestandteil unseres Glaubens sein, dass das Verurteilen und Richten innerhalb wirklich ausgeschlossen ist? Also geht uns da nicht die Klarheit flöten, die Eindeutigkeit? Was ist das hier, was Paulus hier meint? Ist das so ein kuscheliges Wohlfühlchristentum? So frei nach dem Motto: Ist doch eigentlich alles ganz nett und jetzt richtet nicht und richtet euch dafür gemütlich ein. Ja, auch eine Option. So nach dem Motto: Jeder nach seiner Fasson. Jeder darf so, wie er will. Und ich glaube, dem müssten wir sehr bewusst entgegenhalten, und das muss ich vielleicht auch tun, weil das ist meine Seite, die ich auch gerne betone. Ja? Nicht richten. Dass unser Glauben auch klare Konturen braucht. Und dass Gott auch klare Konturen aufzeigt. Und wir aufpassen müssen, dass wir nicht verschleiern, dass Glaube, dass Gut und Böse auch eine klare Sache sind. Und dass Gott auch klare Vorstellungen davon hat, wie wir leben sollen. Und die auch formuliert. Und das tut ja auch Paulus. Ich glaube, der ist da erstmal unbedenklich, weil wenn ich mir anschaue, wie klar der oft ist, dann kann es nicht gemeint sein, dass Paulus sagt: Und eigentlich ist das, was ich ansonsten geschrieben habe, vergesst das. Ihr braucht keine klaren Strukturen, Hauptsache ihr redet nicht übereinander. Das meint er nicht. Weder bei Jesus noch bei Paulus, also beide, glaube ich, laufen nicht Gefahr, halbherzig daherzukommen, weil sie ja niemand aufschrecken wollten. Und Paulus kann bestimmt nicht als entscheidungs- oder meinungsschwach gelten. Nicht als einer, der ständig faule Kompromisse machen würde, um der lieben Wahrheit willen. Und Jesus auch nicht. Wenn wir Jesus anschauen: Wer nicht Vater und Mutter, Frau noch Kinder noch sein ganzes bisheriges Leben hasst. Das ist so klar, das ist so konturiert, das ist so schmerzhaft, dass ich an manchen Stellen sagen muss: Okay, jetzt müssen wir erst mal gucken, was meinst du damit? Wie kannst du das Wort hassen hier gebrauchen? Was willst du mir damit sagen? Also die Gefahr, dass es hier oder dass es hier einfach nur um Weichspülen geht, glaube ich, wenn Paulus, wenn Jesus, wenn Jakobus diese Dinge formulieren, das kann nicht gemeint sein. Und doch entwirft Paulus hier ein klares Bild davon, wie Gemeinde zu leben hat, woran sie sich zu orientieren hat. So, und die Gemeinde in Korinth fordert er auf, das aus ihrer Mitte zu entfernen, den aus seiner Mitte zu entfernen, der durch sein Verhalten die Heiligkeit der Gemeinde gefährdet. Also wenn da einer was Falsches macht, dann guckt hin. Wenn es für die Gemeinde ein Stein des Anstoßes ist, dann entfernt den auch. Und doch gibt es bei Paulus und bei Jakobus und bei Jesus einen engen Zusammenhang zwischen der Aufforderung, nicht zu richten, und dem Verweis auf Gott, dem allein dieses Richten zusteht, über Gedanken, über Taten, über Menschen. Was richtest du und was verachtest du deinen Bruder? Oder was verachtest du deinen Bruder? Was richtest du oder was verachtest du deinen Bruder? Hier werden zwei Dinge sehr eng nebeneinander gestellt, nämlich dieses Richten und das Verachten. Das ist spannend. So eng, dass sie fast zwei Seiten einer Münze sein könnten. Und das ist auch eine Stilfigur, dass etwas doppelt formuliert wird. Und genau das passiert hier. Was richtest du oder was verachtest du? Also nicht Gegensätze, sondern zwei verschiedene Worte für dasselbe. Und ich glaube, da nähern wir uns der Sache, was vielleicht hier gemeint ist. Also es geht darum, dass die eigene Position, die eigene Meinung, die eigene Auffassung angemessen ist. Richtig vor Gott. Und wir aus dieser Position raus sagen können, und das ist nicht richtig. Und noch besser, ich weiß auch, was du damit meinst und warum du es machst. Und so wie du es machst, ist auf jeden Fall falsch. Ich muss mal kurz wandern. Es geht also nicht darum, dass wir nicht mehr eine eigene Meinung haben. Es geht auch nicht darum, dass wir nicht Dinge vor Gott bewegen und fragen, was richtig ist. Aber dieses die eigene Meinung auf und die Meinung des anderen abwerten und schon zu wissen, warum das, was der andere hier denkt, auf jeden Fall nicht richtig ist. Das bereitet mir an manchen Stellen Bauchweh. Wenn ich das aus Formulierungen raushöre, wenn ich das bei anderen beobachte, das machen immer nur andere, ja? Oder wenn ich es bei mir selbst beobachte und mir auffällt, ja, da bin ich der Meinung, meine Position ist richtiger. Ich habe nicht gefragt, warum du zu deiner Meinung gekommen bist. Ich habe auch nicht gefragt, warum du der Meinung bist, dass Gott dir gesagt hat, dass das so richtig ist. Ich weiß, nur aus meiner Position raus ist anders. So, und dann an dieser Stelle liegen Richten und Verachten bei mir ganz eng beieinander. Also nicht dieses tiefe, abgrundtiefe Verachten, dir schaue ich nicht mehr in die Augen, sondern dieses, naja, aber deine Position ist nicht ganz so geistlich wie meine, das weiß ich ja. Weil ich habe ja Gott gefragt. Und da steht geschrieben. Ja gut, da steht auch geschrieben, aber das wollen wir jetzt mal nicht, also passt ja nicht so in meine Theologie rein. Der müsste doch mal. Aber der ist mir viel zu fromm, radikal, liberal, ungeistlich. Oder das kann man so nicht machen. Oder anders ist besser. Anders ist besser. Das ist auch eine schöne Formulierung. Ja, vielleicht. Aber vielleicht wage ich es auch an dieser Stelle einzutragen, mir würde anders besser gefallen. Oder ich aus meiner Sicht raus finde anders besser, weil das ist doch gar keine Nächstenliebe-Hingabe. Paulus ist hier ganz schön lebhaft in seiner Darstellung. Also erschreckend lebhaft, finde ich. Weil er konfrontiert dieses, den anderen einzuordnen an der Stelle, dieses den anderen abzuwerten, das konfrontiert er ja einfach mal mit dem Endgericht. Knallhart. So, das ist so, wie wenn der eskaliert das hier einfach gleich mal. Der zeigt mal die ganz große Linie auf. Und sagt gleich mal, guck mal, das Kleine, was du hier machst, das ist nur eine Kleinigkeit, ja? Genau. So, und jetzt stell dir mal vor, du stehst damit unmittelbar vor Christus. So, jetzt nochmal viel Spaß. Jetzt wiederhol's nochmal. Ist ganz schön mies, gell? Das ist, ich hole meinen großen Bruder. Auf göttlich. Und wisst ihr was? Genau, das ist genau richtig. An dieser Stelle, dass wir uns das mal vor Augen führen. Nicht jeden Tag, nicht bei jedem Gedanke. Ich glaube, das ist unsere eigenen Gedanken richten. Uns mal bewusst zu machen, würde ich diesen Gedanken auch Jesus ins Gesicht sagen? Würde ich das so wiederholen? Und an dieser Stelle ist er nicht zimperlich, sondern er sagt dann, ja, wir werden vor ihm erscheinen. Ja, das blüht uns. Ja, wenn wir unser Leben vollendet haben, dann ist es an der Zeit, Rückschau zu halten, Bilanz zu ziehen und Rechenschaft abzulegen. Vor dem Richterstuhl Christi. So wird jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. So, das ist super dazu angetan, eine Angstposition aufzubauen, oder? So, und deshalb reden wir einfach nicht drüber, dann brauchen wir auch keine Angst davor zu haben. Das meint Paulus hier aber gar nicht. Sondern es geht ja um diese Stellen, wo wir eben keine Angst haben. Wo wir sehr selbstbewusst, selbstgerecht unterwegs sind. Wisst ihr, mir begegnet erstaunlich oft, glaube ich, die scheinbare Angst, dass wir irgendwann mal für unseren Nächsten Rechenschaft geben müssen. Warum hast denn du nicht was gesagt als? Warum hast denn du den nicht öfter angepredigt? Warum hast du den denn nicht davon überzeugt, dass? Und Paulus ist hier in die andere Richtung, ganz hart. Er sagt, wir werden mal Rechenschaft ablegen müssen über meine Taten. Nur über meine. Da steht nicht über das, was ich an Dritten oder... Ich weiß, es gibt andere Stellen, ja, wo es dann auch um die Frage geht, was habt ihr wem getan und so. Aber Paulus zeichnet hier ein ziemlich eindeutig einseitiges Bild, wo er sagt, ihr werdet mal für das zur Rechenschaft gezogen, was ihr gesagt, gedacht, getan habt. Ich weiß auch, das ist eine sehr deutsche Frage, ob wir aufgestanden sind und was zu anderen gesagt haben und so. Und das ist auch zutiefst, glaube ich, in unserer kulturellen Seele verankert, dass wir sagen, und wenn irgendwas schief läuft, dann muss einer aufstehen und muss was sagen. Ja, das ist wahrscheinlich auch alles sehr, sehr berechtigt. Und auf dem Hintergrund des Dritten Reiches sicherlich auch eine Schuldfrage, die wir nicht verschieben sollten. Paulus hat das hier nicht im Hinterkopf. Das ist nicht seine Perspektive. Also das dürfen wir, glaube ich, als Subtext mitlaufen lassen, dass es eine gute Berechtigung gibt, zu sagen, wenn etwas schiefläuft, muss einer aufstehen und auch was sagen. Das ist schon so. Aber hier geht es ihm um die Rechenschaft über uns. So, und es wird ein bisschen ungemütlich. Das verlagert nämlich diese Ebene und diesen Hinweis gleich auf eine ganz andere Ebene. Und was ich hier sehr, sehr hilfreich finde, ist ein Hinweis, der Maßstab, mit dem du andere misst, ist der Maßstab, mit dem du gemessen wirst. Das leuchtet mir leider viel zu gut ein. So, das ist das, was ich nicht hören möchte. Und es ist doch so unglaublich fair. Dass Gott nicht sagt, du wirst immer mit meinem Maßstab gemessen, aber andere darfst du mit anderen Maßstäben messen. Sondern dass er sagt, wenn es einen Herr gibt, einen Richter, so, und du wendest einen anderen Maßstab an, den maßt du dir an, ja, dann wird er dich auch mit diesem Maßstab messen. Und ich fürchte, das ist die Rückseite, die in diesem Verachten dann auch mitschwingt. Ich bin halt etwas stärker, etwas souveräner, etwas freier, ich mache es etwas richtiger, ich habe ja auch etwas mehr Theologie studiert. Musst du jetzt für dich selber eintragen, was da bei dir stände. Etwas unangreifbarer, etwas talentierter. Das hat so viel mit Außenwirkung und mit Darstellung zu tun. Und ich fürchte, das sind genau die Dinge, die dann dieses Gericht nicht überleben werden. Dabei wissen wir selber am besten über die von uns gehegten Schwächen, Ängste und Herausforderungen Bescheid. Das ist ja genau das, was wir nicht wollen, dass es alle sehen, um unsere Bemühungen, ein ordentliches Leben zu führen, übrigens auch. Ich möchte jedem von uns unterstellen, dass wir uns bemühen. Weil ich glaube, wenn wir es nicht tun und nicht wollten, dann würdest du nicht heute Morgen hier sitzen und dich fragen, was ist eigentlich richtig. Dann wärst du im Bett und würdest schlafen. So heißt nicht, dass jeder, der heute Morgen im Bett ist und schläft, sich nicht Gedanken darüber macht, gell? Ich möchte nicht vor einem unbarmherzigen Richter stehen, der jede kleine Unzulänglichkeit gnadenlos aufdeckt. Das möchte ich nicht. Und vielleicht wäre es richtig, an dieser Stelle zu sagen, dann ist es auch nicht meine Position, jede kleine Unzulänglichkeit gnadenlos aufzudecken. Wir hatten letzte Woche zufällig Martin Englisch hier. Guter Mann. Und er hat einen schönen Satz gesagt. Er hat gesagt, oft ist die Sehnsucht da, einfach mal reinen Tisch zu machen und alles auszusprechen. Aber wenn einmal alles ausgesprochen ist, dann erleichtert es oft nicht den Weg zurück zueinander, sondern die Trennung. Ich fürchte, da ist viel Wahres dran. Paulus erinnert mich also hier einfach mal ganz vorsichtig an das, was ich von Gott brauche und das, was ich mir auch wünsche im Gericht, nämlich Gnade von Gott. Gnade von Gott. Und ich weiß, wie tief ich darauf angewiesen bin, sobald ich von meinem Bruder wegschaue auf mich. Da weiß ich es wieder. Da fällt es mir wieder ein. So, das ist aber ja erstmal nur die eine Seite, denn es geht hier nicht nur um das Richten des Bruders, sondern es geht gleich als nächstes dann ja auch um dieses letzte Gericht. Der Richtstuhl Gottes, der ist die letzte und höchste Instanz. Und damit sind alle Versuche hinfällig, unsererseits eine halbwegs vernünftige Weltordnung hinzustoppeln. Ich glaube, es liegen ein paar Dinge in unserer Welt und in unserer Gesellschaft im Argen. Und ich habe gelernt, es gibt zwei Arten, auf die Welt zu schauen. Die apokalyptische, es geht eh alles kaputt. Und die prophetische. Aber Gott hat uns auch beauftragt und er schickt uns auch. So, und diese beiden, ich nenne sie jetzt mal Stile, diese zwei Sichtweisen finden sich überall in der Bibel. Und sie finden sich auch bei uns in der Gemeinde. Und wenn wir jetzt fragen, gibt es Sinn, dass wir uns Gedanken machen über, was weiß ich, Klimaschutz, über soziales Miteinander und so weiter, dann werden wir sofort die aufteilen können hier in Apokalyptiker und in Propheten. Die einen, die sagen, ja, Ärmel hoch, mach mal. Und die anderen, die sagen, nee, da brauchen wir uns keine Gedanken mehr drüber machen, es geht eh alles den Bach runter. Und beide haben ein bisschen recht. Die Propheten deshalb, weil Gott uns beauftragt. Und die Apokalyptiker deshalb, weil hinter dem letzten Vorhang Gott steht und wir es nicht richten können. So, also zwei Seiten, auch wieder eine Medaille, die zusammengehören. Und hier wird die letzte Seite angesprochen. Hier wird der letzte Vorhang weggezogen und es geht um die letzte Instanz. Ja, da kommt die Wahrheit an den Tag. Ja, das wird uns unseren Stolz kosten, dieser Moment. Weil das wird schon peinlich. Und nein, wir werden nicht bestehen können mit unserem, es war ganz gut. Nee, auch nicht mit dem Kit, den ich über meine Unzulänglichkeiten geschmiert habe. Und wenn etwas peinlich wird, dann brauchen wir einen Raum, in dem wir sicher sind. Nur dann halten wir das durch. Ansonsten fliehen wir. Wenn wir da einen Gott haben, dem wir vertrauen können, dem wir wissen, es wird unangenehm, aber er will unser Bestes. Ich glaube, dann müssen wir keine Angst haben. Sonst schon. Richten, unser Richten, Gottes Richten. Und dann spricht Paulus hier noch von einem dritten Richten. Luther übersetzt, darum lasst uns nicht mehr einander richten, sondern das richtet vielmehr, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis darstelle. Also wir haben etwas an uns zu richten. Und das ist jetzt die prophetische Sicht. Also wir können unser Leben nicht richten. Also nicht alles gut machen. Apokalyptiker. Ja? Der würde sagen, ja, kriegen wir eh nicht hin. So, und die prophetische Sicht darauf würde sagen, aber das ist kein Auftrag, es dann zu lassen, sondern Gott hat einen klaren Auftrag an uns. Und was in deiner Macht liegt, das richtest du. So, hier sind wir unterwegs. Richten im biblischen Sinne hat nämlich immer etwas von zurechtbringen. Also wenn Gott etwas richtet, das kennen wir auch, wir Schwaben kennen das, das muss mal richten. Ja, wenn was kaputt ist, muss es richten. Und das steckt da auch drin. Also ein sehr schwäbisches Evangelium. Und dieses letzte Gericht ist eben auch kein zerstörerisches Richten. Nachdem einmal alles auf dem Tisch ist, alles ausgesprochen ist und die Trennung fällt viel leichter. Sondern es ist ein zurechtbringendes Richten. Ein notwendig kreatives, also Gott richtet es. Was kaputt ist, Gott richtet es. Was nicht sein darf, Gott richtet es. Was nicht in Ewigkeit bestehen sollte, weil es einfach nicht gut ist, Gott richtet es. Damit das, was in Ewigkeit bestehen darf, gerichtet ist für die Ewigkeit. Was fragmentarisch geblieben ist, was nicht gut gewesen ist, es wird gerichtet von Gott. Was erlitten wird und was nicht gerecht geworden ist, es muss gerichtet werden. Leid muss irgendwo Gerechtigkeit finden. Schmerz muss irgendwo einen Ausgleich finden. Ungerechtigkeit muss irgendwo gerichtet werden, damit sie nicht ewig wird. Und deshalb braucht es auch ein Gericht, deshalb braucht es auch einen Gott, der die Dinge richtet. Aber schwäbisch. Nicht im Sinne von, hinterher werfe ich alles weg und es soll brennen. Sondern das Schlechte muss weg. Das Gute darf bestehen. So, und wenn wir jetzt nochmal mit dem Prophet drauf schauen, dann können wir uns ja fragen, warum sollen wir hier härter gegen uns sein? Warum sollen wir hier an dieser Stelle überhaupt richten? Wenn wir andere nicht richten sollen, warum sollen wir denn etwas bei uns richten? Warum? Weil es eine Vorwegnahme dessen ist, was kommt, eine Vorwegnahme des Heils. Weil es ein Gericht der Liebe ist, das der Gemeinschaft Raum schafft. Und darin der Gnade Gottes. Also da, wo wir unsere Gedanken richten und sagen, hey, das kann nicht sein, dass ich so über meine Brüder, über meine Schwestern denke. Es kann nicht sein, dass ich ihnen zum Anstoß werde. Dass ich hier etwas mache, was für die nicht funktioniert und mich damit auch aufschwinge und gut fühle. Dann nehmen wir etwas von dem letzten Gericht für uns vorweg. Um unserer Geschwister willen. Und ja, hier geht es bei Paulus um einen ganz konkreten Kontext. Es ist einfach, wenn wir reinschauen, und das ist super gut, dass er hier nicht sagt, und ich hau euch das jetzt mal um die Ohren, dass ihr euch alle ganz schlecht fühlt. Sondern er spricht hier in eine konkrete Frage rein. Und es geht hier um die Frage, wer was essen darf. Voll cool, gell? Ab und an mal kommt es auch heute noch als Gerichtsthema in Gemeinden auf. Es geht selten um Opferfleisch, da geht es ja meistens um die Frage, ob man jetzt Fleisch essen darf oder nicht. Ging es damals auch schon. Nur halt anders gemeint. Da war der Kontext, dass das Fleisch, was da war, für gewöhnlich rituell geschlachtet wurde. Und dann kommt noch dazu rein und unrein. Ja? Also ein doppelter Kontext, in dem die Frage immer ist, isst man jetzt als Christen Fleisch oder isst man es nicht? Und wer isst welches Fleisch? Und darf man das Fleisch jetzt als Christ essen oder darf man anderes essen? Darf man unreines Fleisch essen? Darf man Götzenfleisch essen? Welches Fleisch darf man essen? Und den einen geht es zu weit, alles über Bord zu werfen, und den anderen, denen geht es nicht klar, hier keine Klarheit zu schaffen. Und wisst ihr was? Dieser Kontext, der ist uns, glaube ich, als Gemeinde sehr immanent, den kennen wir. Dass die einen sagen, da muss man klar sein. Da gibt es überhaupt keine Abgrenzung. Da muss die Gnade stehen. Und die anderen sagen, aber es gibt auch Bibelstellen, wo Gott sagt, na, das finde ich trotzdem nicht gut. Da muss auch das Gesetz stehen. So, und Paulus sagt hier nicht, die einen haben recht, die anderen haben recht. Paulus hat übrigens eine Meinung dazu. So ist es nicht. Paulus ist der Meinung, alle dürfen alles essen. Das ist kein Problem. Aber an dieser Stelle sagt er sehr klar, es geht nicht darum, dass ihr in die eine oder andere Richtung Klarheit schafft. Sondern es geht darum, dass ihr genau da, in dieser Spannung, dürft ihr als Gemeinde bleiben. Aber richtet einander nicht. Und anstatt eines klaren Urteils, das Paulus ja sprechen könnte und an anderer Stelle ja auch spricht, sagt er hier, Leute, es ist wichtiger, dass ihr in genau dieser Spannung erhalten bleibt. Und ich glaube und ich fürchte, manche Spannungen dürfen uns als Gemeinde erhalten bleiben. Und man wird uns nicht daran erkennen, ob wir die Frage nach links oder nach rechts auflösen, sondern daran, ob wir darin ein nicht richtendes Miteinander finden. So, und das ist so radikal wieder mal, wie es nur Paulus formulieren kann hier. Also es ist nicht ein weichgespültes und es ist alles egal, sondern er hat hier ja eine klare Meinung und er hat hier eine klare Position. Und genau in diesen Kontext spricht er in diese Radikalität rein. Und es gibt aber etwas, was über allem steht. Und das ist die Liebe zu Gott. Das ist die Liebe zu Gott. Und in der Freiheit aus Gott, in der Liebe zueinander, darin soll sich beweisen, dass ihr wirklich Gemeinde Christi seid. Und nicht in der Rechthaberei übereinander. Nur so werden unter euch doch Freiheit, Freude und Hoffnung im Leben erfahrbar. Nur so seid ihr doch eine Gemeinde, die fröhlich Leib Christi verkörpert. Nicht indem ihr endlich erfolgreich euch auf einen so engen Weg geeinigt habt, dass alles andere da keinen Platz mehr drin hat. So, und alle Rechthaberei muss sich dieser Radikalität buchstäblich unterordnen. Da ist kein Platz für weniger Radikalität an der Stelle. So, und das heißt nicht, dass wir als Gemeinde aufhören sollten, Profil zu haben, sondern dass Paulus uns hier an das erinnert, was uns verbindet. Und das ist das Kreuz, was vor 3 Wochen hier in unserer Mitte lag. Und was jetzt einfach mal ein bisschen in die Mitte gerutscht ist. Das kann man jetzt raumgestalterisch, dürfen wir da unterschiedlicher Meinung drüber sein, das können wir noch diskutieren. Aber ich finde es vom Sinnkontext, von dem, was es aussagt, dass das Kreuz in der Mitte ist, unglaublich, wichtig, zentral. Und ich wünsche mir, dass wir uns gegenseitig mit der positiven Unterstellung begegnen, dass sich jeder von uns nach Kräften um ein authentisches Leben mit Christus bemüht. So, und ich kann nicht reingucken in eure Köpfe. Ich will es auch gar nicht. Und ich muss es auch gar nicht. Jesus tut's. Und ich muss ihn auch nicht korrigieren und mitbringen. Das macht er schon alleine. Aber ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde ein Miteinander leben, in dem wir nicht aneinander Anstoß nehmen, sondern wo wir im Bewusstsein, dass da mal noch Gericht auf uns alle zukommt. Kein böses Gericht, sondern ein Richten, ein Zurechtbringen, dem heute schon etwas vorwegnehmen und da in einer Entspanntheit miteinander umgehen. Amen. Jesus, hilf uns zu dieser Radikalität, die Paulus hier schildert und auch beschwört. Und du weißt die Fragen, die sie damals in der Gemeinde haben und du kennst unsere Themen. Und du weißt auch, wie weit unsere Gemeinde ist, wie unterschiedlich wir denken, wie wir unseren Glauben leben, aber wie wir ihn vor dir leben. Und so bitte ich dich, dass du uns hilfst, immer wieder auf dich zu blicken, unsere Gedanken auf dich zu richten. Auf das, dass wir nicht einander Anstoß sind und einander Anstoß erregen. Dass wir keine Angst haben vor deinem Gericht. Keine Angst haben vor dir. Keine Angst haben voreinander. Und keine Angst haben, dass wir irgendwas falsch machen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, diese prophetische Sicht einzunehmen. Nicht zu sagen, es ist alles egal, sondern zu sagen, ja, und ich will es richten. Ich will es so gut ich es kann. So gut ich es darf, so gut ich das verwalten darf, was du mir gibst und auf dich hören darf, will ich es tun und umsetzen und will ich es leben. Und möchte ich schon heute, dass das Reich Gottes sichtbar wird. Amen.